Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Ich bin Jule Reimer und wünsche einen guten Tag. Wer wissen will, wie es dem deutschen Wald geht, muss in den Harz schauen. Fichten, Monokulturen, viele davon abgestorben. Die Folge, der Boden trocknet aus. Schon jetzt gibt es ungewöhnlich viele Waldbrände im Harz. Wie soll es weitergehen mit dem Wald in Zeiten der Klimaerwärmung? Darüber beraten heute die Agrar- und Forstminister der Länder in einer Sonderkonferenz. Heute feiert die UN-Kulturorganisation den Tag des Lichts, aber Licht hat auch Schatten. Und was wir bei der Beleuchtung besser machen können, erklärt der Ökologe Franz Hölker vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Wir porträtieren einen Gnadenhof für Milchkühe in Rente. Die Champs-Élysées wird zur parkähnlichen Flaniermeile umgebaut. Und im Verbrauchertipp geht es um Gartenbewässerung in Zeiten knapper werdender Wasservorräte. Am Wochenende gab es im Harz einen runden Tisch mit Politikern, Feuerwehren und der Nationalparkverwaltung. Denn dort treten seit dem Frühjahr ungewöhnlich viele Waldbrände auf. Wie sonst in Deutschland auch die Warnungen vor Feuern zugenommen haben. In einer Sonderkonferenz beraten heute die Agrar- und Forstminister der Länder in Magdeburg, wie den wachsenden Waldschäden begegnet werden kann. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach berichtet.
Sturm, Borkenkäfer und Dürre. Der Wald im Harz hat in den letzten Jahren gleich drei Katastrophen erlebt. Die Folge: rund 20.000 Hektar Fichtenwald sind im Landkreis Harz abgestorben. Ein Großteil davon im Nationalpark Harz, der sich über die Bundesländer Sachsen-Anhalt und Niedersachsen erstreckt. Es sei das Erbe einer auf Monokultur setzenden Forstwirtschaft aus dem 20. Jahrhundert, sagt Roland Pietsch, Leiter des Nationalparks Harz.
Also wir reden hier wirklich im Nationalpark von 80-90% der Fichtenbestände, die inzwischen weg sind. Allerdings auf Flächen, wo sie auch nie hingehörten. Das heißt, Flächen sind aufgeforstet worden mit einer Baumart, die dort nicht heimisch war.
Jede Menge tote Bäume, die im Nationalpark nicht geräumt werden, und versteppte Flächen. Beides erhöhe die Waldbrandgefahr, so Roland Pietsch.
Denn da, wo erstmal keine Bäume stehen, entsteht Gras, niedrige Vegetation, die im Winter dann abstirbt oberflächlich und dann im Frühjahr trocken daliegt und dann natürlich leicht entzündlich ist.
Rund 5-mal hat der Wald im Harz allein in den letzten 2 Wochen gebrannt. Sachsen-Anhalts Landwirtschafts- und Forstminister Sven Schulze, CDU, will bei der Früherkennung von Waldbränden mehr Überwachungskameras im Wald aufstellen, ein KI-basiertes Frühwarnsystem.
KI, also künstliche Intelligenz, sorgt dafür, dass nicht mehr jedes Bild von einem Menschen betrachtet werden muss, sondern gezielt die Bilder nur noch, die wirklich einem Waldbrand zuzuordnen sind, auch dann Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden. Die schauen dann genau drauf, wo das ist, können das sehr gut lokalisieren und können das dann den jeweiligen Behörden mitteilen.
Ob dieses Frühwarnsystem auch im Harz mit seinen Steilhängen und verwinkelten Tälern einsetzbar ist, wird derzeit im Magdeburger Ministerium geprüft. Erfahrungsaustausch und koordiniertes Bekämpfen von Waldbränden. Auch das ist ein Punkt, der heute auf der Sonderagrarministerkonferenz zum Thema Wald diskutiert wird. Alle 16 Forstminister der Länder und der Bundesminister Cem Özdemir kommen digital zusammen. Der Wald ist eine wichtige CO2-Senke. Knapp 10% des deutschen Kohlenstoffdioxidausstoßes werden in den deutschen Wäldern gebunden. Ambitionierter Klimaschutz bedeutet also auch ein Schutz des Waldes. Das kann über Umbau und Aufforsten passieren oder durch weniger Holzentnahme, sprich weniger Bäume fällen. Doch letzteres passe wenig in die aktuelle Zeit der Rohstoffunsicherheit, teilt die bayerische Forstministerin Michaela Kanieber, CSU, mit. So ähnlich sieht das auch ihr Ressortkollege Sven Schulze in Sachsen-Anhalt.
Also erstmal ist Holz ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ja, Holz ist für uns, für die Industrie enorm wichtig, auch als im Bereich Energie. Wir haben zukünftig da, glaube ich, auch noch einiges vor uns. Es gibt in meinem Bundesland Sachsen-Anhalt, was ich auch als Wirtschaftsminister hier zu verantworten habe, ganz viele Unternehmen, für die es wichtig ist, dass Holz zur Verfügung steht.
Mehr Bäume fällen, um sie zu Brennholz zu verarbeiten, das sei angesichts der Klimakrise geradezu absurd, kritisiert die Naturschutzorganisation WWF. Für den Vorsitzenden der Forstministerkonferenz Sven Schulze ist zumindest langfristig klar, mit Fichten, die zwar schnell wachsen, aber viel Feuchtigkeit brauchen, kann in Zeiten des Klimawandels auch keine Forstwirtschaft mehr setzen. Der Umbau nicht nur im Harz, sondern in ganz Deutschland wird Jahrzehnte dauern und Milliarden kosten. Das Thünen-Institut für Waldökosysteme geht von bis zu rund 40 Milliarden Euro für die nächsten 30 Jahre aus. Friedrich Bohn ist am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung zuständig für die Themen Wald und Klimawandel. Der Umweltforscher plädiert in Sachen Forstpolitik dafür, die komplette Wertschöpfungskette zu beachten. Es reiche nicht, nur die Waldbesitzer finanziell zu unterstützen. Beispiel Sägewerke. Die seien aktuell optimiert auf Nadelbäume, die nicht so dick sind und eher weiches Holz haben.
Laubholz ist aber härter und tendenziell, wenn wir den mehr Kohlenstoff im Wald speichern wollen, müssen wir auch dickere Bäume verarbeiten können. Fast wichtiger als eine Förderung des CO2-Fixierung des Waldes ist eben auch eine Förderung der ganzen Sägewerke, dass die ihre Maschinen umstellen können, um eben diese Laubbäume zu verarbeiten, weil nur wenn es diese Maschinen gibt, werden diese Laubbäume auch angebaut.
Wichtig sei aber auch die Naturverjüngung, den Wald sich selbst überlassen. Genau das macht auch Roland Pietsch, Leiter des Harzer Nationalparks. Anders als Privatwaldbesitzer muss er allerdings auch kein Geld mit Holzverkäufen verdienen. Und deswegen, sagt Roland Pietsch, gehe die Zeit der Fichtenmonokultur nun zu Ende. Es sei auch eine Chance für den Nationalpark Harz.
Ich komme aus Hannover, habe lange in Göttingen studiert und gewohnt. Ich war oft im Harz. Ich fand den Harz früher langweilig. Ja. Und das wird sich jetzt ändern. Der Harz wird bunter und vielfältiger denn je werden. Das wird auch touristische Aspekte haben. Man muss jetzt ein bisschen Geduld haben. Aber wenn man jetzt die nächsten Wochen und Monate bis August, September, Oktober, bis es blüht, im Harz unterwegs sein wird, wird man überall auch in diesen alten Monokulturen sehen, wie es grünt und sprießt und wie es dann auch blüht.
Niklas Ottersbach über die heutige Sonderkonferenz der deutschen Forstminister. Künstliches Licht ist ein Segen für Wissenschaft, für Technologie, für Schulbildung. Deshalb feiert die UN-Kulturorganisation UNESCO heute am 16. Mai den Internationalen Tag des Lichts. Aber der Trend zur nächtlichen Dauerbeleuchtung, der bringt auch Schatten mit sich, ist für viele Tiere eine Qual. Der Ökologe Franz Hölker vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin hat am EU-Projekt Verlust der Nacht mitgearbeitet. Herr Hölker, sind es nur die laternenumschwärmenden Insekten, die unter zu viel Beleuchtung leiden?
Ja, hallo. Nein, also das sind noch sehr viel mehr Organismen, die im Prinzip unter Lichtverschmutzung leiden. Also dazu zählen eigentlich fast alle nachtaktiven Arten. Und das sind ungefähr die Hälfte aller Insekten, 30%, über 30% der Wirbeltiere und über 60% der wirbellosen Tiere.
Mögen Sie noch mal andere Beispiele nennen, wie sich das dann auswirkt, also jenseits der Insekten konkret auf bestimmte Tiere?
Ja, der biologische Rhythmus kann sich ändern. Einige Vögel brüten früher, weil sie im Prinzip durch die scheinbar längeren Tage eher dazu stimuliert werden. Wenn dann die Jungen schlüpfen, ist vielleicht gar nicht die richtige Nahrung dann vorhanden. Die Insekten, die da, auf die sie angewiesen sind. Auch bei der Paarung von Vögeln kann das zu Desorientierung führen. Wanderarten wie Fische, wie eben auch Vögel oder Fledermäuse können durch Licht in der Nacht desorientiert werden und sehr viel mehr Zeit für ihre Wanderung benötigen und auch Energie, die ihnen dann später fehlt, um sich dann vielleicht erfolgreich fortpflanzen zu können.
Ist meine Hausbeleuchtung die wichtigste Quelle oder wo würden Sie gerne abschalten?
Also ich würde mir wünschen, dass eigentlich alle Nutzer von künstlichem Licht in der Nacht sehr viel sorgfältiger einfach damit umgehen, weil wir wissen mittlerweile, dass ein zu viel eben schädlich sein kann, abgesehen von dem vielen positiven Effekt natürlich von Licht. Das heißt also, in der Straßenbeleuchtung, da kann man sehr viel erreichen, indem man dann sehr viel gezielter die zu beleuchtenden Straßen beleuchtet und auch nur zu Zeiten, zu denen es notwendig ist, mit einer Farbe und Lichtintensität, die eben weniger schädlich ist. Aber auch in der Werbebeleuchtung, im privaten Bereich. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Aspekte der Beleuchtung, bei denen man, wenn man ein wenig sorgfältiger, bewusster damit umgeht, sehr viel erreichen kann.
Das kollidiert aber dann möglicherweise mit dem Sicherheitsgefühl. Es gibt genug Menschen, die sagen, ich brauche ausreichend Straßenbeleuchtung in meiner Straße, in meinem Dorf oder auch rund um mein Haus, um mich sicher zu fühlen.
Ja, das ist grundsätzlich ein Problem, das wir Menschen haben. Wir gehören zu den tagaktiven Tieren. Wir sind quasi Augentiere. Unser Auge ist unser stärkstes Sinnesorgan und wir fühlen uns wohler, wenn wir etwas sehen können. Und haben aber leider im Laufe der Jahrzehnte verlernt, uns auch sozusagen mit der Dunkelheit anzufreuen und uns dort auch sicher zu fühlen. Das Interessante ist, dass es eigentlich keine direkten Korrelation zwischen Kriminalität und Beleuchtung gibt. Also es gab jetzt im letzten Jahr eine Schweizer Doktorarbeit, die sich damit beschäftigt haben, auch einige andere Studien. Das ist gar nicht so eindeutig. Aber wie Sie eben sagten, das Sicherheitsgefühl, das kann natürlich das leidet darunter. Also wenn es dunkler wird, fühlen sich einige Leute unsicher. Das muss man natürlich auch bei der Planung von Licht, auch von nachhaltigem Licht berücksichtigen.
Das Charmante an weniger Licht wäre ja auch, dass wir Energie einsparen und es kann billiger werden. Wenn Sie jetzt vorhandene Straßenbeleuchtung versuchen zu ersetzen oder umzubauen, wird das dann teurer oder billiger? Sie sind ja jetzt gerade auch in einem Projekt tätig, Tatort Straßenbeleuchtung.
Ja, also es wird günstiger werden, wenn man wirklich sinnvoll das Licht einsetzt. Also allein, dass man die Lichtniveaus vielleicht auf ein Niveau senkt, das war also gewisse Anforderungen an die Straßenbeleuchtung natürlich immer noch erfüllt, aber eben mit sehr viel weniger Auswirkungen auf Flora und Fauna. Dass wenn man gezielt nur die Straße zum Beispiel beleuchtet und all das andere, was oft in vielen Straßenbeleuchtungen immer noch mit beleuchtet wird, Häuser, Wände, Bäume, viel Licht geht noch nach oben, wenn man darauf verzichtet, das ist alles eigentlich im Prinzip Lichtverschwendung und auch Energieverschwendung, dann wird man auch sehr viel Geld sparen können.
Alles Licht, was man vom Satelliten aus sieht, ist eigentlich überflüssig, hat mir Franz Hölker vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei im Vorgespräch gesagt. Ganz vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Über 32 Millionen Tonnen Milch haben deutsche Kühe produziert. Damit ist Deutschland viertgrößter Milchproduzent der Welt. Tierschützer kritisieren die Haltungsbedingungen und ein Landwirtspaar in Sachsen ist jetzt aus der Milchwirtschaft ausgestiegen. Das Paar hat den Hof zu einem Gnadenhof für ehemalige Milchkühe gemacht und unser Korrespondent Alexander Moritz hat sich Hof Großharthau östlich von Dresden mal angeschaut.
Es hat geregnet in Großharthau, eine halbe Autostunde östlich von Dresden. Für den matschigen Weg von der Weide zum Stall braucht man Gummistiefel. Rund 120 Kühe stehen im Stall von Pierre Zocher und seiner Freundin Irina Wenzel.
Ist das Lene Anton? Das ist die Naira, das ist die Merle, das ist die Henriette, unsere älteste Kuh. Die ist jetzt 11. Hier haben wir die Dana, also ich kann sie alle.
Die Namen haben die Kühe erst von ihren Paten bekommen. Die spenden regelmäßig Geld, um die Tiere zu versorgen. Denn gemolken werden sie hier nicht mehr, damit fehlen auch die Einnahmen. Der Hof lebt von Spenden. In einer Ecke des Stalls zeigt Irina den ehemaligen Melkstand. Zwischen weißen Kacheln und Metallgattern hat Pierre früher jeden Tag die Kühe gemolken. 20 Jahre lang hat er in einem konventionellen Milchbetrieb gearbeitet. Damit Kühe Milch geben, müssen sie jedes Jahr Kälber gebären.
Und normalerweise nimmt man das Kälbchen sofort weg. Und konventionellerweise, damit die Kuh immer schön Leistung gibt, wird schon nach 6 bis 8 Wochen wieder besamt.
Das passiert hier nun nicht mehr. Das letzte Kälbchen wurde vorletzten Herbst geboren. Als Pierre den Stall von seinem bisherigen Chef übernahm, wurde vieles anders. Seine Freundin Irina brachte ihn dazu, die Viehhaltung zu überdenken.
Die Ausbeutung, die Milch raus und Geld verdienen. Und die Kuh in den Strich, die ist ja nicht mehr wert gewesen. Und die Kälber, das war ja genauso. Eigentlich ist es ja mehr nur ein Abfallprodukt.
Männliche Kälber von Milchkühen, die nicht genug Fleisch ansetzen, werden normalerweise sofort geschlachtet. Als Landwirt bekam er dafür weniger Geld als für einen Ballen Heu, sagt Pierre.
Die Geschwindigkeit, die macht das Kraut auch fett und die Masse. Also wenn der Bauer früher 20 Kühe hatte, das ist gar nicht schlimm, ne? Aber das, was wir als Menschen eigentlich draus gemacht haben, dass schon 6 Wochen nach dem Abkalben die Kuh wieder zwangsbesamt wird, das wollte ich nicht. Und ich habe ihn einfach mit auf den Weg genommen. Wir wollen einfach dieses Tierleid nicht mehr unterstützen.
Solche Gnadenhöfe gibt es einige in Deutschland. Tierwohl ist auch unter Landwirten Diskussionsthema. Sich deshalb ganz von der Tierhaltung abzuwenden, ist aber wohl die Ausnahme.
Die Tiere wurden dahin gezüchtet, dass man sie nutzen kann.
Sagt Hans Foldenauer vom Verband Deutscher Milchviehhalter. Einfach nicht mehr zu melken könne für Kühe sogar gesundheitsschädlich sein, weil hochgezüchtete Tiere unnatürlich viel Milch produzieren.
Eins ist auch für uns ganz klar, man hat die Nutzung von Kühen und auch von anderen, von Schweinen, Geflügel, überstrapaziert. Man hat eine Agrarpolitik gefahren, die immer höhere Produktion, immer schnellere Produktion, also immer auf mehr Leistung. Da müssen wir wieder davon abkommen. Dann ist die Nutzung auch für eine Milchkuh und für alles, was man sonst noch so im Hinterkopf hat, wieder tiergerechter.
Eine solche Trendwende lässt sich bisher aber nicht erkennen. Obwohl der Milchkonsum leicht zurückgeht, bleiben die Produktionsmengen stabil. Deutschland weltweit viertgrößter Milchproduzent. Dafür werden Kühe immer weiter auf Leistung gezüchtet. Eine Milchkuh gibt heute im Schnitt ein Drittel mehr Milch als noch vor 20 Jahren. Der Druck in der Milchwirtschaft ist weiter groß. Auch das war ein Grund, aufzuhören, sagt Irina Wenzel.
Du kannst halt eine gute Tierhaltung mit dem, was du an Erlösen erzielst, nicht mehr gewährleisten. Das frustriert mit der Zeit auch.
Wirtschaftlich ist auch der Gnadenhof nicht. Rund 50.000 Euro kostet die Versorgung der Kühe im Jahr. Ein Teil wird durch die Spenden gedeckt, den Rest erwirtschaften sie mit dem Verkauf von Heu.
Eigentlich bräuchten wir mehr Unterstützer, die das einfach so toll finden, dass sie sagen, Mensch, da wollen wir unbedingt mithelfen.
Auf ihrer Website präsentiert sie Porträts der einzelnen Kühe. Interessierte können zum Tag des offenen Stalls vorbeikommen.
Wenn man einfach mal so eine Kuh beobachtet oder mal angefasst hat, dann hat man einfach auch ein ganz anderes Bewusstsein. Da öffnet sich das Herz und das ist eigentlich das, was wir wollen.
Im Ort interessieren sich die Leute kaum für ihren Stall.
Man wird halt belächelt mit dem, was man macht, weil man ja nicht dran verdient halt nur.
Unterstützer kommen eher aus den Städten, Dresden, Leipzig. Selbst aus Wien hätte jemand eine Tierpatenschaft übernommen.
Wir versuchen natürlich, uns abends auch die Zeit zu nehmen, uns da hinten ins Heu zu packen und das einfach dann auch zu genießen. Ja. Und das ist so der Lohn der Arbeit auch.
Man wird nicht reich davon, aber man ist dann zufrieden mit dem, was man hat. Und das andere kommt schon.
Von einem Gnadenhof für Milchkühe, Alexander Moritz. Die Champs-Élysées war eigentlich das Sinnbild einer Prachtstraße. Doch aus Sicht der Pariser ist sie zur Autobahn und zur Touristenfalle mit Fastfood-Restaurants und Billigläden heruntergekommen. All das soll sich ändern, hat die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo entschieden, Julia Borutta, über ein Pariser Mammutprojekt.
Motorenlärm. Das ist der Soundtrack der Champs-Élysées. 2 Kilometer schnurgerade Allee von der Place de la Concorde bis zum Triumphbogen. Motorroller, Pkw und Lieferwagen, sie geben den Rhythmus der bekanntesten Prachtstraße Europas vor. Der Vorwurf, den man uns macht, ist, dass die Champs-Élysées zu einer Autobahn verkommen sind, räumt die Bürgermeisterin des Viertels Jeanne Auxerre ein. Viel Luftverschmutzung, einige tödliche Unfälle. Spätestens seit dem Corona-Lockdown ist den Leuten bewusst geworden, dass sie weniger Beton und Steine wollen und mehr Grün, mehr Bäume auf dieser Straße, die mal eine sehr schöne Promenade war. Heute ist die einstige Flaniermeile zur Konsummeile verkommen. Luxusmarken und Luxusrestaurants bestehen neben Klamottenketten und Schnellrestaurants. Aus jeder Mall dringt eine andere Musik. Alle ziehen fast ausnahmslos Touristen an. Hier geht es nicht ums Sein, sondern ums Haben. Pariser kommen nur noch zum Arbeiten her. So wie der 56-jährige Bruno. Er hat einen geschäftlichen Termin.
Le réhumaniser et le rendre attractif, c'est un sujet quand même assez compliqué parce que
diese Champs-Élysées wieder menschlich und attraktiv zu machen ist ziemlich schwierig. Da reicht es nicht, den Verkehr zu beruhigen. Man bräuchte auch Orte, die den Bewohnern von Paris selbst wieder Lust machen, herzukommen. Weg mit den Schnellrestaurants, nicht mehr nur diese kommerziellen Ketten. Es geht darum, dieser Straße wieder ein Leben, eine Seele zu geben. Auch der Präsident des Komitees für die Champs-Élysées, der Unternehmer Marc-Antoine Jamais, spricht von einem wahren Spagat. Wir dürfen nicht nur Luxus anbieten. Die Champs-Élysées müssen zwar luxuriös, aber gleichzeitig auch für alle da sein. Die Schwierigkeit ist, diese Straße ist eine Avenue, die der Welt gehört und gleichzeitig der französischen Hauptstadt. Es ist ein Mammutprojekt in 2 Etappen, das sich die Stadt Paris vorgenommen hat. Bis 2024, also bis zu den Olympischen Spielen, sollen die Terrassen verschönert und die heruntergekommenen Grünflächen am unteren Ende der Straße hergerichtet werden. Die Stadt will Sitzbänke erneuern, Blumen pflanzen, den Verkehr am Triumphbogen reduzieren, mehr Fußüberwege einrichten und die 20 Meter breiten Gehsteige renovieren. Richtig so, findet Philipp. Die Gehsteige, das ist gut, ja. Ich habe mir hier letztes Jahr den Fuß gebrochen. Die Gehsteige sind total holprig. 30 Millionen Euro sind für diese Auftaktarbeiten vorgesehen. Später als ursprünglich geplant und erst nach den Olympischen Spielen sollen die aufwendigeren Maßnahmen beginnen. Die Begrünung der Place de la Concorde, die Neugestaltung von Parks mit Spielplätzen und Cafés, der Zugang zur nahen Seine und der Bau von Fahrradwegen. Die Bürgermeisterin des Viertels, des 8. Arrondissement, Jeanne Auxerre, setzt große Hoffnungen in das Projekt. Das alles kostet 260 Millionen Euro. Und wir hoffen, dass das Projekt erfolgreich zu Ende geführt wird, damit die Champs-Élysées grüner, schöner, freundlicher werden und endlich auch wieder die Pariser zurückkommen. Doch das ist Zukunftsmusik. Der einsame Leierkastenmann jedenfalls wird noch viele Jahre gegen den Autolärm anspielen müssen.
Rasen, Rhododendron, Hortensie, eine Reihe von heißen und trockenen Sommern machte es in den vergangenen Jahren aufwendig, all das im Garten am Leben zu erhalten. Oft waren Rasensprenger und Schlauchbewässerung die letzte Rettung und längst ist Wasser aber in einigen Regionen Deutschlands ein knappes Gut geworden. Der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann über Gärten anlegen und Gärten bewässern in Zeiten der Klimaerwärmung.
Trocken ist nicht gleich trocken. Am Anfang steht die Frage, wie sonnig liegt mein Garten und welchen Boden habe ich dort?
Das Allerwichtigste wäre hier wirklich standortangepasste Pflanzen zu wählen. Also dass ich nicht zum Beispiel jetzt Pflanzen habe, die nachher dauerhaft am Tropf hängen.
Sven Görlitz ist Gartenberater vom Verband Wohneigentum in Baden-Württemberg.
Das kann ich machen, indem ich die Pflanzen so auswähle, dass ich beschattete Bereiche habe mit größeren Gehölzen, die wirklich auch Trockenheit abkönnen, so wie Feldahorn, französischer Ahorn oder Blumenesche zum Beispiel.
Auch einige Kletterpflanzen kommen in Frage, Weinreben zum Beispiel oder Kletterrosen. Beschatteter und durchgängig bedeckter Boden hält Feuchtigkeit relativ lange, sodass
nicht das Wasser direkt aus dem Boden verdunstet, sondern dass hier die Pflanzen den Boden quasi schützen. Und das kann ich durch Pflanzung machen und auch durch Mulchschichten, die auf dem Boden liegen dann.
Muss man trotzdem bewässern, etwa neu eingesetzte Pflanzen, sollte man dafür Regenwasser aus einer Sammeltonne oder Zisterne nutzen und vor allem die richtige Gießtechnik.
Der größte Fehler, der hier gemacht wird beim Bewässern, ist, dass sehr häufig gegossen wird und dann aber immer zu wenig. Und das ist eigentlich kontraproduktiv, weil die Pflanzen dann nicht tief wurzeln, sondern sie bleiben mit ihren Wurzeln weit oben, was dann aber nicht mehr ausreicht, wenn es wirklich heiß und trocken wird. Das heißt, ich sollte die Pflanzen dazu bringen, tiefer zu wurzeln und das schaffe ich, indem ich seltener gieße, aber dann durchdringend wässer. Und durchdringend hieße, ich gieße 15 bis 20 Liter auf den Quadratmeter.
Damit kommen die Pflanzen eine Weile aus, weil der Boden bis in eine Tiefe von 15 bis 20 Zentimeter durchfeuchtet wird. Viele bilden daraufhin längere Wurzeln aus, müssen also seltener gegossen werden und entwickeln zusätzlich mehr Stabilität. Mit ausgesprochenen Flachwurzlern, wie den beliebten Thujas, Rhododendren oder auch Rasen, klappt das allerdings nicht. Melanie Konrad vom Naturschutzbund NABU schlägt vor, sich vom gewohnten Rasen zu verabschieden. Wo Rasen nicht zum Spielen oder Herumlaufen gebraucht wird, könnte eine hochwachsende Wiese angelegt werden.
Unsere trockenen Magerwiesen sind sehr artenreich und haben den Vorteil, dass man sie gar nicht gießen muss. Und sie speichern CO2 und bieten auch noch Kühlung durch die Verdunstung des Wassers über die Pflanzen. Und sie bieten unseren Insekten und Vögeln Nahrung durch Nektar und Pollen und die Samenstände der ganzen Blütenstauden, die zum Beispiel der Stieglitz gerne annimmt.
Heimische Wildpflanzen, die auf trockenen Brachen vorkommen, machen sich auch im Staudenbeet gut.
Die Graslilie oder auch die Küchenschelle oder auch der Wiesensalbei. Ergänzen können wir diese Pflanzen aber eben auch durch Pflanzen aus anderen Florenregionen, die aber ähnliche Klimabedingungen haben. Zum Beispiel der Lavendel ist eine Pflanze oder auch der Gewürzsalbei, die Zistrose.
Denn mediterrane Pflanzen haben kein Problem mit Trockenheit und Wärme. Melanie Konrad vom NABU schlägt den Bogen jedoch weiter.
Generell ist aber wichtig, dass wir Klimakrise und Biodiversität zusammendenken und für beides eine gute Lösung finden. Und die heimischen Tiere sind eben auf viele unserer heimischen Pflanzen angepasst. Deswegen ist auch im Garten wichtig, vor allen Dingen auf heimische Pflanzen zu setzen.
Und diesen Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann finden Sie auch auf deutschlandfunk.de und in der App DLF Audiothek zum Nachhören. Der Kollege Gers betreibt hier ab 12.10 Uhr Wahlnachlese für Nordrhein-Westfalen. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.